Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Es kommt inzwischen gar nicht mehr so selten vor. Ein Naturschutzgebiet wird an Privat verkauft. Eine geschützte Fläche also, die eine kommerzielle Nutzung gar nicht oder kaum zulässt. Glaubt man zumindest, um dann doch eines Besseren belehrt zu werden. Nehmen wir zum Beispiel die Mothäuser Heide, eines der ältesten Naturschutzgebiete in Sachsen. Der private Besitzer schlug dort derartig viel Holz, dass das Moor auszutrocknen drohte. Warum werden solche Gebiete verkauft? Ist die Not der öffentlichen Kassen tatsächlich so groß? Hören Sie dazu das Feature von Thilo Schmidt.
Unser Blick geht jetzt direkt auf Deutschlands größten Hochmoorwald oder ehemaligen Hochmoorwald. Eine ganz einzigartige Naturlandschaft, die also in dieser Größe und in dieser Qualität sonst also nirgends zu finden ist. Und die bisher also im Besitz der Stadt Anklam ist und die jetzt beabsichtigt hat, dieses Stück Landschaft zu Geld zu machen, um damit ihre Stadtprojekte zu finanzieren.
Durch ein Fernglas schaut Günter Hoffmann von einem hölzernen Aussichtsturm auf das Flachwassergebiet. Der 1500 Hektar große Anklamer Stadtbruch wird wieder zu dem, was er seit der letzten Eiszeit bis zur Nutzbarmachung durch den Menschen gewesen ist.
Man hat bis dato auch keine großen Erfahrungen. Eine Moorrenaturierung in dieser Größenordnung, und wir sprechen hier von 220 Quadratkilometern vom Kummerower See bis zur Mündung der Peene, war Anfang der 90er Jahre weltweit einzigartig. Das war also das erste Mal, dass sowas stattgefunden hat. Inzwischen haben sich viele Länder, die in den letzten Jahrhunderten große Moorflächen trockengelegt haben, an diesem Beispiel hier orientiert.
Hoffmann hat, seit er hierher gezogen ist, erlebt, wie manche vom Aussterben bedrohte Art sich wieder angesiedelt hat. Zum Beispiel die Trauerseeschwalben, die in großer Zahl riskante Manöver über dem Wasser fliegen.
Und wir hatten in Mecklenburg-Vorpommern in den 90er Jahren am Tollensesee noch 6 Brutpaare, die dort auf künstlichen Brutflossen auch während der Brutzeit rund um die Uhr bewacht wurden, den Restbestand darstellten. Und inzwischen haben sich hier im Peenetal, also ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, letztes Jahr waren es 450 Brutpaare, die hier waren, mit einer sehr guten Reproduktionsrate. Und das hat zur Folge, dass jetzt von diesem Gebiet hier wieder ursprüngliche andere Siedlungsgebiete der Trauerseeschwalbe besiedelt werden.
Das Wasser holt sich das Anklamer Stadtbruch zurück, nachdem hier jahrhundertelang Torf gestochen wurde, nachdem das Gebiet seit den 20ern eingedeicht und mit Schöpfwerken trocken gehalten, nun für die Landwirtschaft unbrauchbar ist.
Die Maßnahme selbst, dieses Gebiet hier zu vernässen, sollte eigentlich erst um die Jahrtausendwende stattfinden. Dann kam aber der 4. November 1995 mit einer Sturmflut, wo vorne am Stettiner Haff 2 Deiche gebrochen sind. Und dieses gesamte Gebiet, so wie wir es jetzt sehen, hier überflutet haben, bis an die Ortslagen eben Bugewitz-Rosenhagen. Und die Planer und Umsetzer dieses Naturschutzgroßprojektes haben damals gesagt, ach, da machen wir aus der Not doch eine Tugend und nehmen das als vorweggenommene Vernässungsmaßnahme.
Ein alter Plattenweg führt zwischen 2 Flachwasserseen hindurch zu der Landzunge, hinter der das Stettiner Haff beginnt. Auf der Landzunge ragen tote Bäume in den Himmel, vor allem Birken, die nach und nach absterben und umfallen, weil sie im Wasser stehen.
Wir gehen jetzt die alte Gemeindestraße, die das Dorf Kamp mit der Hauptgemeinde Bugewitz verbunden hat, entlang. Dann mit der Flut vom 4. November 1995 hier auch praktisch nicht mehr befahrbar war. Und die jetzt in Teilen das Gebiet für einen Wanderweg mit erschließt.
Und deswegen die Gummistiefel hier?
Ja, deswegen jetzt hier die Gummistiefel, weil die in manchen Teilstücken, eben man hört es jetzt vielleicht auch, so weit abgesackt ist, dass sie also gut die Hälfte des Jahres unter Wasser steht.
Günter Hoffmann, gebürtiger Bayer, zog in den 90ern aus Berlin nach Bugewitz, ein kleines Dorf, das nur einen Steinwurf von hier vom Stadtbruch entfernt liegt. Er ist ehrenamtlicher Naturparkbetreuer und lebt von Naturführungen.
Was ist da?
Eine Biberburg.
Ach! Das ist eine Biberburg?
Stadtmensch.
Das ist eine Biberburg?
Das ist eine stattliche Biberburg, ja.
Da wohnen die drin?
Da wohnen die drin. Da schlafen sie jetzt.
Schmetterlingsexperten aus ganz Europa kommen in den Stadtbruch, um den seltenen großen Feuerfalter zu sehen. Der akut vom Aussterben bedrohte Moorwiesenstriemenspanner kommt außer im Anklamer Stadtbruch nirgendwo in Deutschland mehr vor.
Und das Anklamer Stadtbruch hat die höchste Seeadlerdichte in ganz Mitteleuropa. Wir haben aktuell hier 12 brütende Paare auf 14 Quadratkilometer. Normalerweise sagt man, Brutreviergröße 5 Quadratkilometer, dann dürften hier maximal 3 Adler vorkommen. Insgesamt sind hier, glaube ich, 18 Horste zu finden. Und das ist dann wieder auch als touristischer Aspekt zu sehen. Es kommen doch sehr, sehr viele Leute hierher mit dem dezidierten Wunsch, mal einen Seeadler zu sehen.
Die Stadt Anklam will ihr Naturparadies versilbern. 3,5 Millionen Euro beträgt der Verkehrswert, hat ein Gutachter ermittelt. Und private Interessenten gibt es auch schon. Aber wer kauft ein Naturschutzgebiet, in dem man doch eigentlich nichts verdienen kann? Anklams Bürgermeister Michael Galander.
Wir haben auch jetzt in diesem Gebiet einen Pächter, der sich natürlich interessiert, mit dem Kauf dieser Flächen, die er jetzt schon bejagt als Jagdpächter, und weiterer Flächen im Umland, ich sage jetzt einfach mal Ackerlandflächen, eine sogenannte Eigenjagd aufzubauen. Das ist der wesentlichste Grund, warum sich Privatpersonen natürlich für den Kauf interessieren, den man dann aber trotzdem auch mit entsprechender Auflage in dem Kaufvertrag die weitere Nutzung natürlich als Naturschutzgebiet beauflagen kann.
Der geplante Verkauf ist längst nicht mehr nur ein lokales Thema. Die Wellen schlagen hoch. Hubert Weiger, der Vorsitzende des BUND, des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, sieht darin sowohl die Fortführung des Privatisierungswahnsinns seit der Wende als auch einen Präzedenzfall.
Naturschutz ist öffentliche Aufgabe. Von daher hat dieser Vorgang nicht nur eine landesweite, sondern eine bundesweite Bedeutung, kann man nur sagen, wehret den Anfängen.
Der Bund hat frühzeitig auf den Verkauf seiner Naturschutzgebiete verzichtet. Vor allem ehemals militärisch genutzte Flächen und das Grüne Band, also die frühere innerdeutsche Grenze.
Hinter dem Ganzen steckt eben durchaus ein erfreuliches, gestiegenes Bewusstsein auf Bundesebene, dass der Bund eben nicht nur von anderen Naturschutzmaßnahmen fordern soll, sondern dass er auch seine eigenen Flächen dafür bereitstellen muss. Die Länder haben im Rahmen ihrer Gesetze auch entsprechende klare Zielsetzungen. Was fehlt, sind die Kommunen.
Aber gerade die Kommunen sind in größten finanziellen Nöten. Zumal auf dem Land, im Osten und dann auch noch in den strukturschwächsten Regionen. Anklams Bürgermeister Michael Galander.
Es ist natürlich für eine Kleinstadt mit 13.000 Einwohnern fast schon eine Glanzleistung, wenn man sagt, die haben in ihrem Besitz Flächen, die ganz klar einem Naturschutzgroßprojekt zuzuordnen sind. Und das macht ja genau das Problem aus. Die Kommune, so sagt uns das Land ja eigentlich auch, soll sich im Rahmen von Haushaltskonsolidierung von solchen Sachen ja eigentlich lösen. Von solchen Sachen heißt von etwas, was zu viel Geld kostet. Und da forstwirtschaftlich im Stadtbruch nichts mehr zu erwirtschaften ist, haben wir also dort eigentlich ein Verlustobjekt. Ganz mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass Land oder Bund bei Naturschutzgroßprojekten an der Spitze stehen sollten und nicht eine Kleinstadt.
Zumal der Naturpark Peenetal, zu dem der Stadtbruch gehört, ein Projekt von gesamtstaatlicher repräsentativer Bedeutung ist. In das Gebiet flossen von 1992 bis 2009 30 Millionen Euro von Bund und Land. Sogar private Flächen wurden angekauft, um sie für den Naturpark zu sichern.
Voraussetzung für dieses Projekt war, dass Landes- und vor allem kommunale Flächen, die in diesem Gebiet liegen, dauerhaft die Vorrangfunktion Naturschutz bekommen. Ich betone dauerhaft. Und jetzt soll ein Herzstück dieses Projektes verkauft werden. Das ist damit ein klarer Verstoß gegen die entsprechenden Verpflichtungen. Er entzieht letztendlich dem Gesamtprojekt die Grundlage. Wenn das so läuft, hätte das eine katastrophale Folge für andere geplante Naturschutzgroßprojekte.
Das Bundesamt für Naturschutz bat die Stadt Anklam eindringlich, von dem Verkauf abzusehen. Auch der Landesumweltminister äußerte sich besorgt. Bürgermeister Michael Galander.
Also derzeit sind wir im Gespräch mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern, namentlich mit Minister Dr. Backhaus, der, nachdem es, ich sag mal, die Wellen hochgeschlagen waren, dass wir jetzt also beabsichtigen, Flächen zu veräußern, sich zu Wort gemeldet hat. Erstmal nur über die Medien, was wir nicht so gut fanden. Aber letzten Endes haben wir jetzt mittlerweile auch mal ein längeres Gespräch gemeinschaftlich geführt. Wir haben auch die NABU-Stiftung bei uns mit am Tisch gehabt, die sich natürlich auch für die Flächen interessiert.
Und nun gibt es neben den privaten Bietern auch zwei öffentliche. Die NABU-Stiftung des Naturschutzbundes und das Land Mecklenburg-Vorpommern. Der Bürgermeister ist offen für Gespräche und wirkt fast ein bisschen erleichtert darüber. Aber entschieden ist noch nichts. Vorrangig braucht Anklam Geld und einen Rabatt wird es für die öffentlichen Bieter nicht geben, sagt er. Doch was droht, wenn ein privater Interessent den Zuschlag bekommt? Es ist doch ein Naturschutzgebiet, in dem man ohnehin nichts bauen darf, oder?
Er kann ja als Betriebsgebäude kann er Entsprechendes machen. Haben wir auch schon in vielen Fällen erlebt, dass aus deinen Betriebsgebäuden dann halbe Paläste entstanden sind, im klassischen Außenbereich, wo man sonst nicht bauen darf.
Das Bauen im Außenbereich ist für land- und forstwirtschaftliche Zwecke tatsächlich auch in Naturschutzgebieten möglich. Eine Genehmigung darf nicht versagt werden. Eine Regel, deren Zweck es mal war, Bauern zum Beispiel das Errichten eines Unterstandes auf der Weide außerhalb des Hofes zu ermöglichen, damit die Kühe nicht im Regen stehen müssen. Für den Anklamer Stadtbruch im möglichen Privatbesitz heißt das:
Ich kann Betriebsgebäude, die notwendig sind zur Bewirtschaftung dieser Flächen, kann ich realisieren. Und wenn ich Betriebsgebäude habe, dann kann ich auch daneben ein Wohngebäude errichten mit der Begründung, ich brauche jemanden, der auf die wertvollen land- oder forstwirtschaftlichen Geräte aufpasst.
200 Kilometer südwestlicher, im Norden Sachsen-Anhalts. Auch der Salzwedeler Stadtwald, der auch Bürgerholz genannt wird, war Jahrhunderte im Besitz der Stadt. Dieter Leupold, Projektkoordinator Grünes Band des BUND.
Also es ist eines der wichtigsten Brutgebiete für den Kranich zum Beispiel, weil mir sehr bedeutende Fledermaus vorkommen in den Wäldern, was vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass diese Wälder eben ja, zu DDR-Zeiten viele Jahrzehnte und auch danach, nach der Wende, im Regelfall eben nicht bewirtschaftet wurden.
Die ehemalige Grenze, das Grüne Band, ein naturgewordenes Zeitdokument der deutschen Geschichte, ist der größte Biotopverbund Deutschlands, ist aber nur höchstens 200 Meter breit und damit auf sein Hinterland angewiesen, zu dem auch das Bürgerholz gehört.
Eins der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale ist, dass wir hier einen der größten zusammenhängenden Feuchtwaldkomplexe in ganz Deutschland haben. Mit insgesamt sind es ja 1500 Hektar und davon knapp 1000 Hektar Erlenwald. Zusammenhängend und zerschnitten, das ist ja in Deutschland extrem selten. Und dann eben auch, dass größere Teile dieses Erlenwaldes wirklich in einem Top-Zustand sind.
Doch Anfang 2017 hat die Stadt Salzwedel das Bürgerholz und andere Waldflächen zum Höchstgebot verkauft, an Investoren aus dem Westen. Der BUND macht aus der Not eine Tugend und setzt auf Kooperation mit dem neuen Eigentümer.
Wir sind im Moment gerade dabei, mit dem neuen Eigentümer Möglichkeiten, Wege auszuloten, wie man gemeinsam, kooperativen Ansatz, ja, bestimmte Projekte weiterführen kann zur Renaturierung.
Naturschutzgebiet Stadtwald Salzwedel steht auf einer Informationstafel. Dabei war der Stadtwald nie ein Naturschutzgebiet. Das Land ließ das Gebiet zwar nach der Wende einstweilig sicherstellen, allerdings erließ es, warum auch immer, keine Schutzgebietsverordnung. Der Stadtwald ist jedoch durch die EU-Maßnahmen Flora, Fauna, Habitat und Natura 2000 geschützt. Wir gehen tiefer in den Wald, es wird feuchter und kühler und die Mücken werden immer aufdringlicher.
Jetzt sind wir in so einem Moorloch hier. Sieht das hier, steht das Wasser noch. Wir sehen hier ja, flächendeckend Säcken. Die haben auch wesentlich zum Aufbau des Torfkörpers beigetragen. Die Erle als die Baumart, die am besten mit solchen Verhältnissen ja, klarkommt.
Ein hölzerner Steg, der noch kurz vor der Privatisierung vom Altmarkkreis erneuert wurde, führt durch das Moor. Links und rechts des Weges umgestürzte Bäume, auf denen neues Leben wächst.
Hier sieht man auch ganz schön in solchen lichten Bereichen, auch auf dem Totholz. Da laufen jetzt überall neue Sämlinge auf. Das ist Erle hier. Die Erle, die zählt zu den sogenannten, nennt man dann Kadaververjüngung. Das heißt, dass sie also auch gerade in solchen Feuchtwäldern auf bevorzugt eben auf ja, morschem, vermodern, Totholz dann keimt.
Für viele Arten und für den Biotopschutz hat der Stadtwald Salzwedel eine bundesweite Bedeutung, sagt Dieter Leupold, und zählt einige der hochgradig gefährdeten Arten auf.
Bei den Großvogelarten Schwarzstorch, Kranich, Seeadler, wir haben ja auch mit dem Mittelspecht einen typischen Bewohner alter Eichenwälder, also ein sehr breites Spektrum der Fischotter taucht regelmäßig im Grabensystem auf, Fledermäuse, besser geht's eigentlich nicht.
Der Stadtwald ist ein europäisches Schutzgebiet. Um es zu erhalten und weiter zu renaturieren, muss investiert werden. Und das ist naturgemäß nicht das Ansinnen eines privaten Eigentümers.
Also hier das große Problem in diesem Feuchtwald ist, dass es eben einige Bereiche gibt, die sehr gut wasserversorgt sind, so wie wir es hier gesehen haben, aber weite Teile dieser Moorstandorte eben ja durch Entwässerung in der Vergangenheit ja doch recht stark degradiert worden sind. Und dass auf diesen Standorten dringend der Wasserstand angehoben werden müsste. Und das ist natürlich schon ein Eingriff, der, sage ich mal, die Nutzbarkeit für den Eigentümer einschränkt und wo man sicherlich sich mit Privateigentümern nur über bei entsprechendem finanziellen Ausgleich einigen kann.
Im Klartext heißt das, die Stadt Salzwedel hat den Stadtwald an Privat verkauft und andere staatliche Stellen, Land oder Bund, müssten nun den neuen privaten Eigentümer entschädigen, damit das Gebiet wie bisher geschützt und renaturiert werden kann.
Naja, es wird ja insofern noch ein klein bisschen verrückter, dass wir mit der Stadt, wir waren halt davor mit der Stadt Salzwedel auch schon in Gesprächen, ob man nicht für die Stadt als Eigentümer solche Fördertöpfe auch suchen und nutzen kann. Da war man ja auf einem ganz guten Weg, aber das hätte eben noch ein paar Jahre gedauert.
Ein kurzfristiger finanzieller Effekt für die Stadt Salzwedel und dafür langfristige Belastungen an anderer Stelle? BUND-Bundesvorsitzender Hubert Weiger.
Also Salzwedel ist ein absolut problematischer und letztendlich trauriger Vorgang. Denn wir hatten lange Zeit eine sehr gute Zusammenarbeit mit Salzwedel und gerade in Verbindung mit unserem zentralen Projekt, dem Grünen Band. Und vor dem Hintergrund sind wir seit vielen Jahren in Salzwedel aktiv, an der ehemaligen Grenze.
Hubert Weiger selbst kennt den Stadtwald durch mehrere Exkursionen sehr gut, sagt er. Die Alarmglocken schrillten laut beim BUND, der früh über die Verkaufsabsichten der Stadt Salzwedel informiert war.
Und was das Schlimme daran ist, es gab eben einen Prozess, wo wir gesagt haben, ja gut, wenn die Stadt diesen Wald verkauft, dann muss er auf alle Fälle, muss das Land dann tätig werden, dass das Land ihn kauft, um ihn dauerhaft zu sichern. Das Land war dazu aus finanziellen Gründen nicht in der Lage. Und dann haben wir gesagt, okay, dann steigen wir ein als privater Naturschutzverband, auch wenn wir wissen, dass es uns gewaltig fordert.
Der BUND bekundete frühzeitig Interesse an einem Kauf des Stadtwalds. Doch die Stadt verhandelte längst mit einer privaten Investorengruppe aus Nordrhein-Westfalen. Kurz vor der entscheidenden Sitzung des Stadtrats gab der BUND sein Angebot ab. Das lag sogar noch höher als das der privaten Bieter, Hubert Weiger.
Und dann haben wir aber erleben müssen, dass trotz großen Anstrengungen von uns die Stadt in keiner Weise bereit war, darauf einzugehen, dass offensichtlich die Entscheidung, wem sie verkauft, von Anfang an feststand und dass die Ausschreibungsmodalitäten entsprechend so erfolgten, dass man es dem privaten Investor dann zuschlagen konnte.
Dem Gebot des BUND wiederum wurden von Seiten der Stadt formelle Mängel bescheinigt. Salzwedels Bürgermeisterin Sabine Blümel lehnt zu den Vorgängen übrigens jegliche Stellungnahme ab. Der Grüne Martin Schulz ist einer der wenigen Stadtverordneten in Salzwedel, die gegen die Privatisierung waren. Und er sorgt sich um den Stadtwald.
Wir werden Augenmerk darauf legen, dass alle Umwelt- und naturschutzpraktischen Belange dort auch eingehalten werden in der Zukunft. Wiewohl ich Ihnen schon gesagt habe, es ist eine geringe Hoffnung, dass uns das gelingt. Denn an den Stellen, an denen bereits Land unmittelbar aus dem grünen Band oder unmittelbar daneben liegend weggegangen ist, da ist eine Verschlechterung eingetreten.
Skeptisch macht Schulz außerdem, dass der private Investor entschädigt werden müsste, um sich weiterhin um den Naturschutz im Stadtwald zu bemühen.
Ich könnte direkt sagen, Nachtigall, ich höre dir Trapsen, denn wenn nun der Erwerber, der es sehr günstig gekriegt hat, auch noch imstande ist, öffentliche Fördermittel zu erhalten, dann kann man sich da schon seinen Teil bei denken. Ich hoffe das Beste für den Wald und hoffe auch das Beste mit dem einvernehmlichen Auskunft zwischen dem hiesigen BUND und dem Neuerwerber aus NRW.
Doch warum hat ein Ankauf durch das Land nicht funktioniert? Interesse war da. Aber die Ministerien waren sich nicht einig, vielleicht hätten sie mehr Zeit gebraucht. Die Stadt bezog das Land somit nicht in die Verkaufspläne ein. Eine neue Ausschreibung unter Beteiligung des Landes aber hatte die Stadt nach Informationen der Magdeburger Volksstimme abgelehnt. Das Land Sachsen-Anhalt hat wenigstens die Absicht erkennen lassen, die Privatisierung des Bürgerholzes zu verhindern. Im Fall des Anklamer Stadtbruchs ist das Land Mecklenburg-Vorpommern bemüht, eine Lösung zu finden. Anders in Sachsen. Der Freistaat hat in den letzten 25 Jahren selbst in großem Maße landeseigene Naturschutzgebiete an Privat verkauft. Zum Beispiel die Mothäuser Heide, eines der ältesten sächsischen Naturschutzgebiete.
Dieses Hochmoor, der Beginn des Wachstums des Dorfkörpers, hat ungefähr vor 6000 Jahren angefangen in der Nacheiszeit. Und durch die hohen Niederschläge, durch die Nebelbedingungen und so weiter, ist also das Wachstum auch heute noch zukunftsträchtig. Und die Pflanzen, die aus der Eiszeit stammen, die haben also heute noch ein Refugium hier, weil es also besonders kühl ist und ähnliches. Es ist hier ein großer Bestand an Rosmarinheide, der bekannt ist. Auch das Sonntau, die fleischfressende Pflanze, kommt hier vor. Und so ist das also ein Refugium von überregionaler Bedeutung.
Ulrich Schuster, ehemaliger Leiter des Botanischen Garten Chemnitz, Naturschützer und Mitbegründer des Naturschutzbundes im Erzgebirge, steht vor einem Schild, das auf die Kernzone des Naturschutzgebietes hinweist. Ein Naturschutzgebiet, das in Privatbesitz ist.
Ja, ne, das ist das Schlimme, dass man also ein Gebiet verkauft für einen relativ kostengünstigen Preis an einen Freund, der vielleicht Interesse an der Jagd hat. Aber der sich sagt, dann mach mal erstmal Geld, das Ganze, dass ich mein Geld wieder reinkriege. Und er durch Holzverkauf verdient er Vielfaches von dem, was er dafür bezahlt hat.
1995 kauft ein Frankfurter Immobilienmakler die Mothäuser Heide, ein außerordentlich gut erhaltenes Gebirgshochmoor im Erzgebirge, für 1 Million D-Mark. Grundstückswert laut Forstverwaltung 5,1 Millionen D-Mark. Der neue Besitzer schlägt derart viel Holz, dass das Moor auszutrocknen droht. Als das ruchbar wurde, verkauft er den Wald eilig an einen anderen Privatier weiter, für das Vierfache des ursprünglichen Preises, 4,2 Millionen D-Mark.
Der tut nochmal Holz in dem Gebiet machen und waldet hier, wie er gern möchte, ohne dass er also Landschaftsschutz oder Naturschutz im Großen beachtet, ne?
Jetzt wird die Landesregierung doch ein wenig hektisch und vergrößert das Naturschutzgebiet sogar noch. Anfänglich wurde weder im Kaufvertrag von 1995 noch im privaten Weiterverkauf erwähnt, dass es sich um ein Naturschutzgebiet handelt. Der neue Privatbesitzer, ein nordrhein-westfälischer Kaufmann, sieht sich in seinem Wirtschaften behindert und klagt gegen das Land Sachsen. Man einigt sich jedoch außergerichtlich, teilt das Umweltministerium mit. 285.584 Euro Entschädigung erhält der Besitzer vom Freistaat und wirtschaftet weiter. Ungläubig schaut Schuster auf ein abgeholztes Waldstück, etwa 1 Hektar groß. Bis an die Grenze der Kernzone reicht der Kahlschlag, im Forstdeutsch Räumung genannt.
Das war praktisch der Klimagürtel für das Moor, dass also der Wind das Moor nicht austrocknen kann. Und es war eine eigenständige Pflanzengesellschaft, ein Fichtenwald, der zu den vernässten Flächen mitgehört. Und der wurde also einfach hier, da ist nicht ein Stück Altfichte mehr vorhanden, gefällt. Hier wird also alles, was vorher als Vorarbeiten getan worden ist, wird zunichte gemacht.
Dass ein Journalist mit Mikrofon umherspaziert, spricht sich schnell herum, und zwar bis ins sauerländische Iserlohn. Er sei über die Recherchen schon vorgewarnt worden, sagt Gerd Heutelbeck, der Besitzer der Motorhäuser Heide, in den Telefonhörer, noch bevor ich irgendetwas frage. Von wem, das will er freilich nicht sagen. Und er sagt noch, er halte sich stets an die Auflagen, sonst käme er ja in Teufels Küche.
In dieser Größenordnung und auch mit dieser Penetranz über Jahrzehnte, kann man ja schon sagen, wie dieses Gebiet ausgebeutet wird, dann fehlt einfach die Reaktion der Behörde dazu, dass das zu unterbleiben hat.
Doch für die Behörden ist alles in Ordnung. Auf die Abholzung am Rand der Kernzone angesprochen, erklärt ein Sprecher des Umweltministeriums schriftlich:
Die Holzeinschläge in der Randzone entsprechen den Vorgaben zur ordnungsgemäßen und pfleglichen Waldbewirtschaftung im sächsischen Waldgesetz. Anlass für ein behördliches Eingreifen zur Wahrung öffentlicher Interessen besteht daher nach Einschätzung der zuständigen Behörden nicht.
Mitarbeiter der angrenzenden Revierförstereien, die den umliegenden Staatswald betreuen und die Mothäuser Heide Jahrzehnte kennen, halten jedoch den Holzeinschlag für mindestens problematisch, wenn nicht gar illegitim. Die Förster, die namentlich nicht genannt werden wollen, berichten auch davon, dass in der Kernzone zu Jagdzwecken Rotwild regelrecht gezüchtet wird, mit Salzlecken und Zufütterungen. Das hat Folgen.
Es sind hier also über 20 Arten verschiedene Torfmoose, die die eigentlichen Moorbilder sind. Und diese Torfmoose, die werden natürlich dann, wenn eine hohe Wilddichte ist, Wildschwein, Rotwild und so weiter, auch zertrampelt. Und damit wird also das Wachstum des Moores behindert.
Die Luft flimmert jetzt her.
Zurück im Antlammer Stadtbruch. Günter Hoffmann hat sein Spektiv auf einem hölzernen Aussichtsturm aufgebaut.
Ich glaube, du wirst es erkennen.
In der Ferne, extrem vergrößert, sind zwei kleine, braun gescheckte Jungvögel zu erkennen.
Ist das ein Adler?
Das sind zwei Jungvögel, zwei junge Adler, die da im Nest im Haus sitzen.
Ist ja klasse.
Der aussichtsreichste private Interessent des Anklammer Stadtbruchs ist schon jetzt Jagdpächter hier. Mit dem Kauf könnte er sich eine Eigenjagd aufbauen. Es ist der milliardenschwere Heiztechnikunternehmer Martin Fiesmann.
Und ich glaube jetzt nicht mal, dass Herr Fiesmann hier mit diesem Gebiet in irgendeiner Art und Weise Schindluder treiben wird. Nur was ist, wenn Herr Fiesmann mal nicht mehr ist? Das ist ein weltweit agierendes Unternehmen. Es ist überhaupt nicht klar, bleibt das in Familienhand? Wird das irgendwann mal auf den Kapitalmarkt geworfen? Was ist dann, wenn tatsächlich so Freihandelsabkommen wie TTIP zum Tragen kommen, wo dann plötzlich internationale Gerichtshöfe über wirtschaftliche Interessen entscheiden? Das ist alles noch nicht raus.
Die Nikolaikirche in Anklam. In der im Krieg beschädigten Backsteinkirche möchte die Stadt das Ikareum errichten, ein Museum über Otto Lilienthal und den Menschenflug. Lilienthal, der erste Flieger der Menschheitsgeschichte, ist ein Sohn der Stadt. Die nötigen Millionen für den Eigenanteil soll der Verkauf des Stadtbruchs einbringen. Das Paradoxe daran: Der Stadtbruch hat es vermocht, Dutzende Arten, die nahezu ausgestorben waren, wieder heimisch werden zu lassen. Darunter Vögel wie den Seeadler, von denen sich Otto Lilienthal das Fliegen abschaute. Doch es gibt Hoffnung. Nachdem sich Umweltminister Backhaus in den Konflikt eingeschaltet hatte, erklärt nun Bürgermeister Michael Galander, vorrangig mit dem Land Verkaufsgespräche zu führen.
Ob wir uns allerdings einigen können, auch über die Kaufpreishöhe, das ist derzeit offen. Dafür hatte Minister Backhaus sich ein bisschen Bedenkzeit erbeten, die aus meiner Sicht schon abgelaufen ist. Insofern werden wir sicherlich bei Gelegenheit jetzt in den nächsten Tagen auch mal nachfragen, wie es nun weitergehen soll. Ansonsten würde aber auch die NABU-Stiftung und das Land in die beschränkte Ausschreibung gegen eben oder mit den beiden privaten Interessenten mit einbezogen, die dann zwangsläufig am Ende einer solchen beschränkten Ausschreibung ihr Preisgebot abgeben, und dann muss die Stadt entscheiden, an wen sie verkaufen will.
Es sieht also ein wenig danach aus, dass dem Antlammer Stadtbruch ein Schicksal wie dem der Mothäuser Heide oder dem Salzwedler Bürgerholz erspart bleibt. Und am Ende wäre auch Bürgermeister Michael Galander erleichtert darüber.
Ich würde aber auf keinen Fall, das würde auch kommunalrechtlich, denke ich, nicht gehen, unter dem gutachterlich ermittelten Wert verkaufen. Wir versprechen uns am Ende davon, dass die Gespräche erfolgreich verlaufen, sonst hätten wir es nicht gemacht. Ich persönlich wäre dann auch froh um vielleicht auch insgesamt viel Ärger zu vermeiden, um so eine Situation, es gibt ja sicherlich Beispiele, wo es nicht so gut gelaufen ist in Deutschland, wenn es zu einer guten Einigung zwischen der Stadt und dem Land oder meinetwegen auch einer Naturschutzstiftung käme.
Schutzgebiete in Not. Das war das Feature von Thilo Schmidt. Regie Frank Merfurth, an der Technik saß Hermann Leppich. Es sprach der Autor.